Wie liest man einen Jahresabschluss? Für Nichtfachleute. Folge 2 von 3. Mein Name ist Knut Henkel und ich bin Professor für bilanzielles Rechnungswesen an der Hochschule Emden-Leer. Diese Podcast-Serie basiert auf dem italienischen Original von Professor Fabrizio Bava von der Universität Turin aus dem Jahre 2020. Die Podcast-Serie ist wie folgt gegliedert. Kapitel 1, Ausgangslage. Kapitel 2, die wichtigsten Bestandteile eines Jahresabschlusses mit den zwei Unterkapiteln. Unterkapitel 2.1, Gewinn- und Verlustrechnung und Unterkapitel 2.2, Bilanz. Kapitel 3, Bilanzierung und Kapitel 4, Ermittlung der Performance eines Unternehmens. Gegenstand des zweiten von 3 Podcasts ist das Kapitel 3, Bilanzierung. Ein Jahresabschluss kann nicht wahr sein, sondern muss gemäß den Rechnungslegungsvorschriften lediglich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln. Um einen Jahresabschluss sachkundig lesen zu können, ist es wichtig, die Regeln zu verstehen, nach denen er erstellt wird. Jahresabschlüsse sind gesetzlich vorgeschrieben, Paragraph 238 fortfolgende HGB. Der Gesetzgeber hat sich aber nicht darauf beschränkt, die Verpflichtung festzulegen, sondern hat auch die allgemeinen Grundsätze, die Struktur, die Regeln zur Bestimmung der Zahlen, also die sogenannten Bewertungskriterien, sowie den Informationsgehalt geregelt. Im Folgenden werden die wichtigsten Rechtsquellen für den Jahresabschluss dargestellt, wenn auch in sehr kurzer und vereinfachter Form. Warum für alle die gleichen Regeln aufstellen? Die Festlegung gemeinsamer Regeln für die Erstellung von Jahresabschlüssen ermöglicht es, den Vorgang zu standardisieren und damit die Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen zwischen Unternehmen zu gewährleisten. Bei der Bewertung der Leistung eines Unternehmens ist es in der Tat wichtig, diese stets mit konkurrierenden Unternehmen zu vergleichen, also zu benchmarken, die der gleichen Branche unterliegen. Darüber hinaus ermöglichen Standardregeln professionellen Bilanzlesern ein schnelles Verständnis des Jahresabschlusses eines Unternehmens. Man denke zum Beispiel an die Bankangestellten, die Jahresabschlüsse im Rahmen einer Bonitätsanalyse bei einer Kreditvergabe analysieren. Die Regeln des Handelsgesetzbuches, HGB. Die Regeln für den Jahresabschluss befinden sich im dritten Buch Handelsabschlüsse des HGBs, also in den Paragraphen 238 bis 342e. Das Herz eines jeden Jahresabschlusses stellen die Bilanz und die G&V dar. Der Jahresabschluss muss klar abgefasst sein, also nach den sogenannten Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, GOB genannt, aufgestellt sein. Paragraph 238 Absatz 1, 242 Absatz 1 und 264 Absatz 2 AGB. Und so ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft vermitteln. Paragraph 264 Absatz 2 AGB. Warum verlangt das Gesetz aber nicht, dass der Abschluss wahr sein soll, sondern lediglich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln soll? Die Wahrheitstreue stellt bei der Jahresabschlusserstellung einen wichtigen Rahmengrundsatz dar, dieser allerdings ist nicht gleichzusetzen mit absoluter Richtigkeit oder Wahrheit, denn es gibt beim Jahresabschluss keine wahre Vermögens- bzw. Erfolgsermittlung. Es gibt Ermessensentscheidungen des Bilanzierenden, zum Beispiel bei der Bemessung von Abschreibung. Man könnte also sagen, dass der Jahresabschluss eine Erfindung des Menschen ist. Er existiert nicht in der Natur, obwohl er notwendig ist und für verschiedene Zwecke erstellt wird. Die Darstellung der Ergebnisse, die das Unternehmen jedes Jahr erzielt, ergibt sich aus einem praktischen Bedürfnis, welches die Realität erzwingt. Denn Unternehmen arbeiten kontinuierlich. Sie unterbrechen ihre Tätigkeit nicht jedes Jahr, um den Jahresabschluss zu erstellen. Jahresabschlüsse ermöglichen es uns, die Leistung des Unternehmens über einen Zeitraum von einem Jahr, dem sogenannten Geschäftsjahr, zu überprüfen. Dieser Zeitraum wird durch den Jahresabschluss abgedeckt und fällt in den meisten Fällen mit dem Kalenderjahr zusammen. Die wahrheitsgetreue Darstellung des Jahresabschlusses. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses müssen gesetzlich geregelte Vorgaben, die sogenannten Bewertungsvorschriften, angewendet werden, die naturgemäß subjektiv sind. Aus diesem Grund verlangt das HGB die Erstellung eines wahrheitsgetreuen, jedoch nicht eines absolut richtigen oder wahren Jahresabschlusses, da es einen solchen nicht geben kann. Wahrheitsgetreu bedeutet im Sinne des HGBs ein Jahresabschluss, der gemäß den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, also der GUB, erstellt wurde und insofern objektiv, das heißt intersubjektiv nachprüfbar ist. Weitere Vorgaben des Gesetzgebers. Das HGB legt auch die Formate für die Bilanz- und die Gewinn- und Verlustrechnung fest, die von Kapitalgesellschaften übernommen werden müssen. § 266 und § 275 HGB. Der Gesetzgeber hat zudem auch die Bewertungskriterien geregelt, insbesondere § 253 und 255 HGB. Das heißt, die Regeln und Überlegungen, die anzuwenden sind, um die in den Jahresabschluss aufzunehmenden Zahlen zu ermitteln. Das HGB enthält auch weitere Vorgaben, wie zum Beispiel bezüglich Anlagsangaben und Lagebericht, auf die an dieser Stelle aber nicht weiter eingegangen werden soll. Seit 2005 ist das HGB nicht mehr die einzige Rechtsquelle für deutsche Unternehmensabschlüsse. Mit der Verordnung EG Nummer 1606 von 2002 des Europäischen Parlamentes und des Rates wurde in der Europäischen Union die sogenannte internationale Rechnungslegung IAS-IFRS eingeführt. Börsennotierte Konzerne müssen verpflichtend und nicht börsennotierte Konzerne können freiwillig ihre Konzernabschlüsse nach diesen internationalen Rechnungslegungsvorschriften erstellen. § 315e HGB. Der Jahresabschluss, auch Einzelabschluss genannt, muss aber weiterhin zwingend nach HGB aufgestellt werden. Das Ziel der internationalen Rechnungslegungsstandards ist es, die Entwicklung der globalen Finanzmärkte zu fördern. Daher folgen IAS-IFRS-Abschlüsse nicht den Regeln des HGB, die durch die IAS-IFRS ersetzt werden. Unterschied zwischen Aufwand und Investition. Beides sind Geldausgaben, die zum Beispiel durch einen Kauf entstehen, sich aber dadurch unterscheiden, welchen Nutzen das Unternehmen aus der Geldausgabe hat. Die Geldausgaben könnten für Einkäufe von Rohstoffen und Waren, Fahrzeugen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Software, Patente usw. getätigt werden. Ein erstes Merkmal, das uns erlaubt, zwischen Aufwendungen und Investitionen zu unterscheiden, hängt davon ab, ob aus dem Gut nur ein einmaliger oder aber ein mehrmaliger Nutzen gezogen werden kann. Wenn ein Unternehmen Mehl zur Herstellung von Keksen kauft, also ein Rohmaterial, ist eine Geldausgabe notwendig. Und wenn das Mehl für die Herstellung von Keksen benötigt wird, ist es, sobald es einmal verwendet wurde, nicht mehr vorhanden und kann kein zweites Mal verwendet werden. Die einzige Möglichkeit, Mehl zu verwenden, ist, wieder neues Mehl zu kaufen. Aber wenn das Unternehmen ein Auto kauft, sieht das anders aus. Das Auto kann mehr als einmal, länger als ein Jahr benutzt werden. Mehl ist ein betrieblicher Aufwand, der in der Gewinn- und Verlustrechnung zu verbuchen ist, wenn der Kauf getätigt wird. Anders der Autokauf mit mehrjährigem Nutzen, der als Investition bilanziert wird. Die Investitionen des Unternehmens werden auf der Aktivseite der Bilanz erfasst und erhöhen somit das Vermögen des Unternehmens. Betriebliche Aufwendungen hingegen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst und mindern das Betriebsergebnis. Abschreibung und das Periodisierungsprinzip. Bei der Investition Auto ist noch zu klären, wie viele Jahre das Unternehmen von der Nutzung des Autos profitieren wird. Nehmen wir an, dass die Antwort 5 Jahre beträgt. Dies ist eine subjektive Schätzung, die von vielen Faktoren abhängt, wie der Intensität der Nutzung, der Art der Nutzung, der technologischen Entwicklung und so weiter. Das würde bedeuten, dass wir glauben, dass Auto nach 5 Jahren durch ein neues ersetzt werden muss. Das Unternehmen benötigt ein Auto, um sein Geschäft auszuführen. Um sicherzustellen, dass die G&V alle Aufwendungen enthält, die es erlauben, ein richtiges Jahresergebnis zu ermitteln, muss auch der Beitrag für die Abnutzung des Fahrzeuges berücksichtigt werden. Insofern ist das Auto beim Kauf nicht nur als Investition einzustufen, sondern es ist in den folgenden 5 Jahren auch ein Aufwand in der G&V für die Abnutzung der Investition Auto zu erfassen und gleichzeitig der Buchwert des Autos in der Bilanz, um den entsprechenden Betrag zu reduzieren. Dieser Vorgang wird als Abschreibungsprozess bezeichnet. Die Aufwendungen, die in der G&V erfasst werden, stellen den Anteil dar, der im Laufe des Jahres vom Auto verbraucht wird und werden als Abschreibung bezeichnet. Wenn wir zum Beispiel zu Beginn des Jahres ein Auto im Wert von 20.000 Euro gekauft haben, welches wir 5 Jahre nutzen können, werden wir in der Gewinn- und Verlustrechnung eine Abschreibung von 4.000 Euro pro Jahr vornehmen. Und das Auto würde am Ende des ersten Jahres mit einem Restbuchwert von 16.000 Euro in der Bilanz stehen. Im folgenden Jahr werden wir in der Gewinn- und Verlustrechnung wieder eine Abschreibung von 4.000 Euro erfassen und das Auto wird in der Bilanz mit nur noch einem Buchwert von 12.000 Euro erfasst und so weiter. Gilt das Gleiche, wenn das Unternehmen in ein Grundstück investiert hat? Nein. Denn das Grundstück hat, anders als das Auto, keine zeitlich begrenzte Nutzungsdauer, wird daher nicht abgenutzt und darf somit nicht abgeschrieben werden. Anders wiederum würde es aussehen, wenn das Grundstück eine Kiesgrube ist, welches ein Unternehmen erworben hat, um Kies abzubauen. Da der abzubauende Kies abnimmt, wird dieses Grundstück sehr wohl abgenutzt und hat eine begrenzte Nutzungsdauer. Dieses Beispiel stellt aber eine Ausnahme dar. Vorräte. Kehren wir zum Beispiel des Keksherstellers zurück. Um nicht zu riskieren, dass Mehl ausgeht und die Produktion eingestellt werden muss, wird das Unternehmen etwas mehr Mehl kaufen, als es verbraucht. So bleiben am Ende des Jahres ein paar Kilogramm Mehl übrig. Das Mehl kann weiterhin nur einmal verwendet werden, aber das ungenutzte Mehl ist für das abgelaufene Geschäftsjahr kein betrieblicher Aufwand, da es nun für eine kurze Zeit zu einer Investition für die Keksproduktion Anfang nächsten Jahres geworden ist. Derjenige, der das Mehl hat, ist reicher als derjenige, der es bei leeren Lagern wieder kaufen muss. Ebenso können die Geldausgaben für das im Geschäftsjahr 01 nicht verbrauchte Mehl nicht als betrieblicher Aufwand betrachtet werden. Denn das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 01, für welches am 31.12.01 der Jahresabschluss 01 erstellt wird, keine Nutzen aus dem Mehl gezogen. Das Unternehmen wird dann nächstes Jahr von dem Mehl profitieren, wenn es damit dann die Januarkekse backt und verkauft. Das heißt, es wäre nicht richtig, die Geldausgabe für das im Geschäftsjahr 01 noch nicht verbrauchte Mehl, welches als Vorräte auf dem Lager liegt, im Geschäftsjahr als betrieblichen Aufwand zu erfassen, der das Jahresergebnis 01 beeinflusst. Damit haben wir das Thema des Vorratsvermögens eingeführt. Bilanzpolitik, völlig legal. Wenn ein Unternehmen ein unbefriedigendes Jahresergebnis hat, ist eine der bilanzpolitischen Maßnahmen zum Jahresende, die bei Vorliegen der entsprechenden Rechnungslegungsvoraussetzungen das Jahresergebnis verbessern könnte, die Aktivierung von Herstellungskomponenten im Falle der Herstellung. Während im Falle von Maschinen immer eine Aktivierungspflicht als Investition besteht, also sowohl beim Kauf als auch bei der Herstellung, besteht in anderen Fällen ein Aktivierungswahlrecht bei der Herstellung. Als Beispiel seien hier Entwicklungskosten für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens genannt. § 248 Absatz 2 HGB in Verbindung mit § 255 Absatz 2a HGB. Also die Herstellungskosten für die Entwicklung eines eigenen Patentes, welches für die eigene Produktion eingesetzt werden soll. Das heißt, wenn das Unternehmen am Ende des Geschäftsjahres bereits ein sehr gutes Betriebsergebnis hat, dann könnte es die Geldausgabe für die Herstellung des Patents als betrieblichen Aufwand in der G&V belassen, um so zum Beispiel die Steuerlast zu reduzieren. Wenn die Dinge nicht so gut laufen, könnte das Unternehmen die als betrieblichen Aufwand in der G&V erfassten Herstellungskosten als Investition in der Bilanz aktivieren und entsprechend die betrieblichen Aufwendungen aus der G&V streichen, was dann für dieses eine Geschäftsjahr zu einem höheren Gewinn führt.